darf euch alle begrüßen. Mein Name ist Gunnar Piel. Ich arbeite bei der Robert Bosch GmbH und bin dort Chefarchitekt für die Software, die jetzt auf die neuen Vehicle-Computer in Zukunft ausgeliefert werden wird. Was passiert gerade in der Automobilindustrie? Die ganze Automobilindustrie, neben den ganzen Dieselproblemen, die da gerade sind und Abgasthemen, gibt es drei Megatrends, die Branche zu bewältigen hat. Das eine ist natürlich die Umstellung der Antriebstechnik auf die Elektrifizierung. Dann sind die Jungs konfrontiert mit, wir wollen in Zukunft zumindest teilweise autonom fahren oder massiv unterstützt fahren. Und plötzlich wird das Auto ein Connected Device, es hat jetzt eine Verbindung ins Internet, ich kann Apps runterladen, ich kann mir Fahrprofile downloaden, so wie bei Tesla, solche Sachen. Und das führt jetzt in der Automobilindustrie natürlich auch zu einem massiven Umdenken, denn wenn ihr euch mal anguckt, wie das Auto heute aussieht, dann stellt ihr fest, wir haben eine riesen komplexe Software in diesem Fahrzeug. Das Dumme ist nur, die verteilt sich auf ca. 80 Steuergeräte im Fahrzeug. Da sind 80 kleine, große irgendwie Elektronikboxen drin. Die haben alle jede Menge Software drauf. Und wenn ihr euch mal das Volumen anguckt von so einem Premium-Auto, dann stellt ihr fest, das ist mehr als Facebook oder andere oder Android-Systeme haben. Ja. Und damit, keiner denkt es, ja, Auto ist immer irgendwie ein massiv mechanisches Gerät.
Verständnisfrage, da ist wirklich eine F22 mit viel weniger Softwarezeilen.
Richtig?
Das Premium Car hat hauptsächlich irgendwelche Sachen, die nice to have sind, keine Funktionen, oder? Denn eine F22 fliegt, die kann funktionieren.
Richtig, das ist im Auto auch so. Es gibt Teile, die müssen funktionieren, Bremse zum Beispiel. Und es gibt Dinge, die sollten funktionieren, wie das Radio. Ja, also da gibt es eine Unterscheidung, da gibt es Standards da dafür, was muss nicht. Das ist ein Safety-Standard, ein ISO-Standard, der hier gilt. Aber letzten Endes ist das einfach das Volumen an Software, das in so einem Fahrzeug steckt, auf eben all den unterschiedlichen Safety- und Niveaus dieser Welt. Und die Anzahl wächst. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt diese drei Megatrends noch zuschlagen, dann explodiert uns dieser gelbe Balken da oben. Und wenn ihr euch anschaut, wie sehen denn heute Autos aus? 80 Büchsen, unheimlich viel Funktionalität. In der Vergangenheit war es immer so, eine Büchse, eine Funktion, ich habe mit meinem Nachbar fast nichts zu tun. Und jetzt, wenn ich autonom fahren will, muss plötzlich die Lenkung mit der Bremse reden, ich brauche noch ein GPS-Signal, ich brauche noch eine Karte, ich muss jede Menge Sensorik und plötzlich wird es super, super, super vermascht, dieses funktionale Netz. Und jetzt stellt ihr euch vor, so ein vermaschtes funktionales Netz, verteilt über 80 Steuergeräte, geliefert von 20, 30 Zulieferern. Das ist eine Komplexität, das kriegt man einfach nur noch gemanagt. Und daher kommt jetzt der große Trend zu sagen, naja, ich kann an der Funktionalität wenig ändern, das wollen die Leute haben, aber ich kann am Deployment was ändern. Ich kann versuchen, einen Großteil der Funktionalität auf einige wenige sehr leistungsstarke Steuergeräte zu packen, die sogenannten Vehicle Computer. Und, hatte ich schon angedeutet, die Software hier oben, die war hochgradig individuell. Richtig, so richtig Bitpoplerei, ja, hingedengelt, ja, dass es genau auf diesem Chip mit 4 Megabyte läuft. Und das funktioniert jetzt halt nicht mehr, wenn ich auf eine Plattform gehen will, wo andere zu Hause sind. Das wissen Leute, die PC-Software, Linux, Windows, Android entwickeln. Das ist dort Usus, in der Automobilindustrie leider noch nicht. Und deshalb braucht es jetzt so ein ordnendes System, es braucht eine Plattformsoftware, die das unterstützt. Die Automobilindustrie hat es auch verstanden. Und deshalb hat man vor 10 Jahren begonnen, einen Standard einzuführen, den sogenannten AUTOSAR-Standard. Der heißt mittlerweile Classic AUTOSAR, weil es noch einen neuen gibt. Der war aber gemacht vom Mikrocontroller. Ja? Und wenn du ein Device hast mit 12 Megabyte Speicher, dann ist das schon unheimlich viel. Und alle, die PC-Software entwickeln, die wissen, das ist Peanuts. Also das ist ein Standard, der sehr, sehr stark auf Ressourcenoptimierung achtet. und eine Infrastruktursoftware, ich sage jetzt mal sowas wie ein Android für ein Handy ist oder ein Windows für ein PC, so in der Liga turnt es, ja, mit natürlich sehr, sehr eingeschränkter Funktionalität. Jetzt haben die Jungs verstanden, wenn diese Megatrends kommen, kann ich nicht mehr mit Mikrocontrollern und wenig Ressourcen kommen, da muss ich jetzt richtig dicke Prozessoren reinpacken, so wie sie in den Smartphones schon heute gang und gäbe sind. Jetzt nehmen sie diese Prozessoren und jetzt brauchen sie plötzlich eine ganz andere Software-Technologie, die darauf laufen soll. Und jetzt haben sie sich für dieses Adaptive OSR entschieden. Der Standard ist gerade in der Entwicklung und hat also noch unheimlich viele Lücken, aber das wird das Ding der Zukunft sein. Als die gestartet sind, haben die aber nur einen Chip und nur eine Laufzeitumgebung sich vorgenommen. Und wir sehen jetzt schon, wir brauchen Multi-Chip-Lösungen, weil ein Chip teilweise gar nicht die Rechenleistung hat. Wir brauchen Hardware-Beschleuniger, weil wir neuronale Netze rechnen wollen. Oder wir brauchen sogar noch kleine Mikrocontroller, weil wir doch halt safety-relevante Funktionalitäten haben und diese Prozessoren eben dieses Maß an Sicherheit noch nicht erfüllen können, brauchen einen Überwacher und jetzt muss dieses komplexe Hardware-Netzwerk durch ein Software-Framework unterstützt werden. Und hier ist die Firma Bosch eingestiegen mit dem sogenannten Vehicle Runtime Environment, VRTE abgekürzt. Das ist unsere Antwort auf diese komplexe Problemstellung, ein Infrastruktur-Software-Framework, das die Vehicle-Computer bedient und natürlich diese Standards, die es auf dem Markt gibt, mit benutzt und nur dort Erweiterungen macht, wo eben Lücken sind. Wenn man sich jetzt das Thema Vehicle-Computer noch etwas genauer anguckt, dann ist das ja immer ein sehr plakatives Wort, ein Vehicle-Computer. Was ist das eigentlich? Es gibt zwei große Klassen von Vehicle-Computern und wir unterscheiden das deshalb, weil da unterschiedliche Designziele dahinter stecken. Es gibt die leistungsstarken Rechner, wirklich die Tera-D-MIPS brauchen, weil die Sensorfusion machen, dann machen sie die Planung der Trajektorie und das Ansteuern der Aktuatoren, brauchen unheimlich viel Rechenleistung, aber dort ist natürlich wenig Softwareflexibilität. Ja, also dieses Konzept, da installiere ich mal kurz was rein und dann mache ich und dann kann das plötzlich was mehr. Also das ist sehr eingeschränkt, weil das ist ein Hochsicherheitssystem, da hängen die Leben aller Leute im Fahrzeug dran, da habe ich nicht alle Freiheitsgrade in der Software. Und dann gibt es da oben aber diese Integrations-ECUs, die haben jetzt den Gedanken, naja, ich muss vielleicht nicht ganz so sicher sein, aber ich habe Software, die kommt von Bosch, die kommt vom Fahrzeughersteller selber, die kommt noch vom Wettbewerber und noch von zig anderen Zulieferern. Und das muss ich alles irgendwie integrieren, das muss alles laufen und ich muss immer noch ein gewisses Maß an Safety garantieren. Und die brauchen in der Regel nicht ganz so viel Rechenleistung, die sind aber von der Softwareseite her viel herausfordernder, weil eben diese ganze Flexibilität hier zuschlägt. Wir bei Bosch haben uns viel Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich wichtig für die Steuergeräte? Und das Bild ist viel zu viel Information, das guckt man nicht an, deshalb nur die wichtigsten Sachen hervorgehoben. Was für uns ganz wichtig ist, es trennt sich jetzt die Hardware von der Software. Es kann also durchaus sein, dass ein Daimler die Steuergeräte-Hardware bei Lieferant A kauft und die Software bei uns bei Bosch. Und das ist eine riesen Challenge, weil die ganze Automobilindustrie ist eigentlich gewohnt, dass das immer alles aus einer Hand kommt. Ja? Also dieses fein, klein, hingeschmiedete Steuergerät.
Ja? Warum sollte man sowas tun? Also warum spielt man nicht sozusagen das BIOS vom Mainboard?
Kostenflexibilität. Nächstes Thema, Softwareintegration, schon angedeutet. Plötzlich habe ich eine Unmenge Software, die zusammenkommt, die da parallel laufen muss. Und das letzten Endes führt dazu, dass ich ein verlässliches System bauen muss. Wir können uns keinen Bluescreen im Fahrzeug leisten, wir werden Software-Bugs haben, aber die dürfen nicht das System zu Fall bringen. Wenn wir uns angucken, was wir in Zukunft tun werden, wie wir unsere Geräte auslegen, Safety, Security, Zuverlässigkeit, das sind für uns oberste Designziele bei allem, was wir tun. Und die unteren Werte hier, die bewegen uns hin in eine Richtung, dass wir eine universelle Plattform bieten können, auf der jeder seine Anwendungen hosten kann. Die Techniken, auf die Bosch bzw. die ganze Automobilindustrie jetzt setzt, für die PC-Technik wenig Neues, im Fahrzeug absolute Revolution. Continuous Integration wird ganz, ganz wichtig. Die Software Factory brauchen wir. Serviceorientierte Architekturen, sichere POSIX-Echtzeitbetriebssysteme, Hypervisor, Update over the air oder andere Remote-Kanäle und weil wir so viele Parteien jetzt im Fahrzeug haben und im Steuergerät, zuverlässige Access Control und eben eine Standardisierung im Rahmen des AUTOSAR-Standards. Wenn ihr euch anguckt, was wir, wie wir was bauen, jetzt mal nur eine schematische Darstellung, dieser große Kasten hier soll mal das Auto darstellen. Das Auto ist über eine Telematics Control Unit, TCU abgekürzt, verbunden mit der fahrzeugexternen Welt. Also da sind wirklich GSM-Module drin, ja, oder wenn ich irgendwo stationär bin, auch im WLAN oder solche Sachen. Also dort, da kommt meine Information rein, da kommen aber auch meine Angriffe rein. Dann habe ich die klassischen, die Embedded-Steuergeräte, diese Dinge mit 4 Megabyte, ja, zum Beispiel ein Bremskontrollsteuergerät oder irgendwo ein Sensor, der vorne in der Stoßstange sitzt, solche Sachen sind das. Und dann sind jetzt hier diese leistungsstarken Fahrzeugrechner und wir platzieren jetzt hier drauf ein Infrastruktursoftware-Framework, eine Basissoftware, wie wir das oft nennen, und die Applikationen kommen jetzt eben von einer Vielzahl an Stakeholdern. Es gibt da zwei Varianten. Das Gateway, das den Zugang nach außen bietet, kann entweder extern sitzen oder es kann intern sitzen. Sitzt es intern, haben wir plötzlich ein um Potenzen gesteigertes Problem, was Security angeht, weil jetzt kann ich dieses Gerät direkt angreifen und muss also diese ganzen Härtungsmaßnahmen dort mit einbauen.
Nach außen zum Internet oder was heißt
das? Zum Internet, das kann aber auch die Verkehrsinfrastruktur sein, es könnten Nachbarfahrzeuge sein, das sind ja alles Dinge, die gerade in der Entwicklung sind. Und ja, über all diese Kanäle kann ich angreifen.
Ja, wenn es draußen sitzt, muss die Kommunikation sicher sein.
Richtig. Das ist das allererste, was sicher sein muss. Und sagen wir, das ist so ein Zwiebelschalenmodell, was hier angewandt wird. Und die Kommunikation ist sicherlich die erste Schale, ja, aber da müssen wir damit rechnen, dass das uns nicht reicht und dass wir dann in den Geräten noch zusätzliche Maßnahmen brauchen. Nochmal ein kleines weiteres Zoom-In. Wie sieht das Ding von der Hardware aus? Wir haben diesen kleinen Mikrocontroller hoch Safety zertifiziert, überwacht die ganze Maschinerie. Dann haben wir die Rechenleistung, einen oder mehrere Prozessoren, die die eigene Funktionalität tragen. Und wenn ich Hardwarebeschleuniger brauche, ja, neuronale Netze, GPUs oder irgendwelche ASICs, dann kommen die da auch noch mit dran. Nochmal ein kleiner Zoom-In. Wir haben diese Basissoftware in 5 Ebenen geschnitten. Die unteren 3 Ebenen, das sind also die klassischen Ebenen. Ich muss die Hardware abstrahieren. Und wenn wir diese Plattform dann portieren auf andere Chips, beziehungsweise wenn wir eine Fremdhardware zugeliefert kriegen, passen wir idealerweise nur die erste Ebene an. Wir haben auf der Ebene 2 alles, was mit Betriebssystemen zu tun hat. Also da muss ich mich eben adaptieren, ob ich ein QNX, Integrity, Green Hills oder verwende oder auch ein Linux, wenn ich keine Safety-Ziele habe. Und auf der Ebene 3 abstrahieren wir die Kommunikationskanäle, sodass es völlig transparent ist für die Applikationen, was da nach oben hin passiert. Insbesondere hier spielt die neue Serviceorientierung eine Rolle. In der Vergangenheit waren hier signalbasierte Systeme am Start. Auf der Ebene 3 ist Software, die das Steuergerät an sich verwaltet, die kümmert sich um Diagnose, um Update, um Zustandsmanagement, solche Sachen sind dort zu Hause. Und auf der Ebene 4 kann ich jetzt Funktionalitäten hosten, die Koordination zwischen den Steuergeräten unterstützen. Fahrzeugweites Update, fahrzeugweites Zustandsmanagement, solche Sachen sind dann dort zu Hause. Auf der Ebene darüber kommen dann die Applikationen. Was wir jetzt noch getan haben, ist, das nicht nur eine Laufzeitumgebung zu bauen, sondern Hypervisor-Technologie einzusetzen und sogenannte Schutzdomänen aufzuziehen aus Security-Gründen, aus Safety-Gründen. Manche Software ist safe, andere ist nicht safe, die soll aber trotzdem auf dem Gerät laufen. Es gibt Connected-Anteile, die muss ich separieren von den hochzuverlässig-Anteilen, solche Sachen. Und das ist jetzt so ein Portfolio an Laufzeitumgebungen, das wir haben. Da gibt es welche, die das Steuergerät verwalten, es gibt welche, die die Ressourcen verteilen, insbesondere die Kommunikation, und dann gibt es natürlich die Domänen, die die Anwendungen selber laufen lassen. Und wenn man das mal noch eins weiter runterbricht und nochmal sich anguckt, was tatsächlich für Laufzeitumgebungen zum Einsatz kommen, dann seht ihr wieder, auf den Mikrocontrollern sind es vor allem die Classic Autosar Laufzeitumgebungen, die wir einsetzen. Auf dem Mikroprozessor, wenn es um Safety geht, dann kommt die neue Adaptive Autosar Laufzeitumgebung zum Einsatz. Wir haben noch so einen kleinen Switcher, ja, das ist eigentlich das ist die Brücke, ja, das ist die Legacy-Brücke in die klassische Welt. Hier können wir auch nochmal ein klassisches Autosar laufen lassen, um den Entwicklern, sagen wir mal, eine leichtgängige Portierung ihrer Anwendungen zu ermöglichen. Aber eigentlich ist das Ziel, das hier zu entfallen zu lassen. Und dann seht ihr hier drüben, da kommen jetzt die spannenden Sachen, wenn es nicht um Safety geht, Multimedia, Infotainment-Systeme im Fahrzeug, die laufen dann mit verschiedenen Linux-Plattformen, AGL, Automotive Grade Linux ist da eine, Genie ist eine andere. Dann kann natürlich auch Android selber mit reinkommen, um App-Hosting zu machen. Oder es gibt noch so ein paar Spezialdomänen, insbesondere die Security-Domäne, also eine Trusted Execution Environment, wo ich dann mir Dinge verschlüsseln lassen kann, prüfen lassen kann, Signaturen generieren, checken und so weiter. Und die ersten Systeme, die jetzt aktuell in der Entwicklung sind, in der Serienentwicklung sind, für europäische und nordamerikanische Kunden, durchaus auch neue Kunden, zum Beispiel Firmen, die bisher noch gar keine Autos gebaut haben, die jetzt gleich mit E-Autos starten, bekommen jetzt solche Systeme. Die bekommen einen Mikrocontroller mit einem klassischen Autosar drauf. Die bekommen hier dann eine TEE mitgeliefert. Da gibt es extra Hardware-Koprozessoren in den Chips, die sicheren Speicher, Krypto-Engines und so weiter haben. Und hier drüben auf dem Prozessor haben wir dann unsere Verwaltungsdomäne, die das Steuergerät managt, die Update-Management macht, Fehlerbehandlungen macht, solche Dinge. Und dann haben wir verschiedene Domänen, die verschiedenste Anwendungen aus dem Powertrain-Bereich, aus dem Chassis-Bereich laufen lassen. Und in Zukunft wird man da natürlich eine viel höhere Varianz sehen und eine viel höhere Kombinatorik der einzelnen Domänen. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und möchte euch gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen.
Kannst du kurz auf die unterschiedlichen Levels nochmal ein bisschen zurückgehen und sagen, ab welchem Moment man, genau hier, angenommen, man würde die Software jetzt nicht auf der Zielhardware, sondern auf dem PC NAC simulieren wollen, würde man dann zwischen Level 2 und 3 ansetzen oder nochmal warten?
Also wenn wir simulieren,
weil das ist ja alles POSIX, hast du
ja vorhin gesagt. Ja, genau. Also hier sitzen Sachen wie Hypervisor bzw. POSIX-Betriebssysteme. Und jetzt kommt es darauf an, was ist das für eine Hardware. Wenn das eine x86-Hardware ist, dann gibt es heute schon Lösungen, dasselbe Betriebssystem einfach.
Also vernünftiges POSIX ist der Linux. So.
Linux, QNX, Greenhills Integrity, PikeOS, was haben wir noch? Ah, ich glaube, das sind so
die Moment. Ich meine jetzt für die Max-Simulation auf dem PC. Das wäre
dann
die Physik wäre aus meiner Sicht erstmal einfachsterweise in Linux.
Ja.
Das heißt, wo könnte ich dann ansetzen?
Hier, da drüber.
Das heißt, ab Level 2 nach oben könnte ich tatsächlich schon erstmal simulieren.
Bei diesem Autosar-Standard ist eine starke Fokussierung auf POSIX mit drin. Also der Standard beschreibt nicht, welches Betriebssystem zu nehmen ist, sondern er sagt, es muss ein POSIX-Betriebssystem sein und es sind bitte auch nur die POSIX-APIs zu verwenden, damit die Portabilität ist. Ich kann jetzt theoretisch jedes Betriebssystem, das mir die POSIX-Kommandos unterstützt, kann ich jetzt nehmen. Nehmen wir mal an, ich habe ein Echtzeit-Betriebssystem wie ein QNX im Fahrzeug am Laufen, dann kann ich ein Linux auf der Simulationsumgebung verwenden.
Kann ich das einfach 1:1 rübersetzen, einfach könnte mal dann unter Linux kompilieren und es läuft? Oder muss ich dann von dem Adaptive Autosar noch 10.000 zusätzliche Anteile mitbauen bzw. mitportieren, damit es überhaupt läuft?
Das Adaptive Autosar sollte nahtlos auf dem Linux laufen, so ist es designed. Was wir allerdings schon festgestellt haben, ist, wir brauchen Mechanismen, die über POSIX hinausgehen. Gerade wenn es darum geht, um Freedom from Interference, das ist ein großes Schlagwort aus der Safety, also ich muss diese Rückwirkungsfreiheit garantieren, dann muss ich Speicherschutz haben, das mache ich typischerweise über Prozesse, das ist einfach, aber Laufzeitschutz ist noch viel spannender. Da bringt der POSIX-Standard wenig mit, da muss ich betriebssystemspezifische Konzepte nutzen, da gibt es Time-Slicing-Konzepte, es gibt solche Time-Bucket, also Time-Budget-Konzepte, ähnlich den Linux-Containern. Und da gibt es allerlei Verschiedenes und das ist halt nicht POSIX-Standard, das schreibt heute auch der AUTOSAR-Standard noch nicht vor und da fangen dann die Portierungen an, die du ansprichst.
Was wird gemacht, um Sicherheit zu gewährleisten? Also es ist ein Auto, wenn es dann irgendwie in sicherheitskritische Prozesse eingreift, dann muss irgendwie bewiesen werden oder gezeigt werden, es funktioniert oder wie passiert das?
Ja, also es gibt diesen ISO 26262 Standard, der beschreibt, was im Automobil getan werden muss für Automotive Sicherheit. Zum einen Teil sind es Prozessaspekte, also sprich, wie muss die Software entwickelt und getestet werden. Und zum anderen, was brauche ich im Fahrzeug oder in der Software für Maßnahmen. Also zum Beispiel, wenn ich kommuniziere, kann ich nie ein Datum einfach irgendwo hinschicken und sagen, glaub mir, dass ich dir das Richtige geschickt habe, sondern da müssen immer, also es müssen jetzt für Safety müssen keine Signaturen dann, aber zumindest Checksummen, wo ich dann überprüfen kann, dass die Kommunikation funktioniert hat. Und dann wird es sehr spannend, wenn ich dann einen Fehler detektiere, was mache ich denn dann? Und da ist, das ist jetzt die riesen Challenge, wenn ich so ein hochintegriertes Steuergerät habe und ich bekomme eine falsche Information, dann kann ich ja nicht sagen, jetzt schalte das Steuergerät ab, dann steht da das ganze Auto. Und jetzt muss ich sagen, alles klar, ich habe verstanden, diese Information war falsch, jetzt greife ich vielleicht auf die alte Information zu oder ich probiere es jetzt noch dreimal und erst dann reagiere ich. Aber das sind dann anwendungsspezifische Konzepte, die drüber kommen. Unsere Plattform fokussiert ganz stark auf, stelle Mechanismen bereit, um Fehler zu erkennen. Und wenn sie auftreten, sorgt dafür, dass sie nicht wie ein Bluescreen maximal invasiv ins System gehen, also Containment. Aber jetzt ist es schwierig.
Ja,
ja.
Ja, also irgendwie höre ich da so zwischen den Seilen ein bisschen raus. Es ist noch ein weiter Weg, bis so ein Automobil selbstständig autonom fahren kann. Gibt es eine zeitliche Perspektive?
Ja, also und die
stellt sich die Bedienung vor.
Also die Bedienung sieht im Moment natürlich so aus, dass es unterschiedliche Levels der Automation gibt. Das größte, schönste Level, das nächste ist Level 5, da ist wirklich, da kann ich Zeit umsetzen. Ja. Und auch, da darf dann auch nichts passieren, weil da kann ich nicht mehr intervenieren. Ja. Die heutigen Systeme sind eigentlich eher so gemacht, dass der Fahrer dann benachrichtigt wird, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Aber ja, also die Robotaxis sind in der Mache, ja. Da liegt das ganze Geld für autonomes Fahren. Ja.
Zeitliche Perspektive?
Ja, in den nächsten 3 Jahre.
Ui, so schnell? Ja. Doch schon?
Ja. Sind auch schon entsprechende Kooperationen in der Presse, da taucht auch der Name Bosch drin auf, ja, da kann man das nachlesen.
Weil mir scheint doch noch nicht so alles organisatorisch gelöst zu sein.
Ja. Ja, gelöst ist dann noch nicht alles, ja, ganz klar. Deshalb dauert es auch mindestens noch 3 Jahre.
Und jetzt Bedienung, also ich meine, wenn ich jetzt zu Typix fahren möchte, von mir zu Hause, wie teile ich den mit, ich will zu Typix um 10 Uhr dort sein.
Ja, das sind die ganzen Mobility-Dienstleistungen, die da drumherum sind. Ich habe jetzt hier nur den Fahrzeugcomputer selber erwähnt und was okay. Der tun muss, da ist ein ganzes Ökosystem an Services. Ja? Also das ganze Thema Konnektivität, Backend ist deshalb auch so wichtig, weil die meisten Sachen jetzt sich dort abspielen. Sorry.
mit der Hardware-Abstraktion, ich habe es am Anfang schon verstanden, dass damit gemeint war, die Hardware des Autos abstrahieren, also zum Beispiel die Bremse.
Nein.
Damit ist gemeint nur, welcher Mikroprozessor ist da im Mainboard.
Ja. Ja.
Bloß dann hat man ja immer noch das Problem nicht gelöst, es gibt da 1000 verschiedene Automodelle, dann muss man das System, was da läuft, ja doch wieder für jedes Auto neu machen.
Nee, das ist ja
die Basis, was auf jedem Auto funktioniert dann.
Das war bei den alten Systemen so, da hat man wirklich für jedes Fahrzeug die Software gebaut. Ja. Das war alles Build-Time-Defined, weil wir serviceorientierte Architektur gehen, haben wir zum Beispiel hier auf der Ebene 4 eine Datenbank oder auch mehrere Datenbanken drin, also richtige SQL oder ähnliche Datenbanken, die die Config-Werte speichern können. Und die kann ich natürlich ändern.
Also so, dass das Betriebssystem sagt, bremst mal mit 80% und dann wird geguckt in der Datenbank, was muss ich jetzt für Signale rausgeben, damit das Auto dann noch mit
80% zum Beispiel so. Ja. Ich bekomme das Signal vom Moderator.
Vielleicht nur eins oder zwei Fragen, aber bitte bedenken,
dass der Herr da hinten im Schwarzen.
Nur die Frage der Konnektivität in Richtung andere Autos, kommt es wirklich oder eher nicht, weil es so ein paar Mal erwähnt wurde?
Ja, also ich rechne da damit, deshalb lasse ich auch die Architektur so auslegen. Ganz ehrlich, ich spüre es noch nicht so wirklich. Was ich akut spüre, ist die Konnektivität ins Backend. Das ist de facto und das ist der Over-the-Air-Update-Use-Case ist da der allerprominenteste. Darf ich noch eine Frage? Dann ja, machen wir dahinter nochmal eins.
Ja, was ich zum Beispiel auch mal gehört habe, wenn wir es in 3 Jahren legen, ist es ja auch, sagen wir mal, gibt es ja wahrscheinlich auch schon Marktsentwicklung. Was ist denn da so das Führende an Hardware und Betriebssystem, was da so eingesetzt wird?
Also, wenn es um nicht sicherheitsrelevante Systeme geht, dann Linux. Und wenn es um sicherheitsrelevante Systeme geht, das, was dem Linux am allernächsten ist, und das ist das Konix. Es gibt noch weitere Optionen, Integrity oder PipeOS, aber das sind alles Hybriden aus Hypervisor plus Betriebssystem, haben mehr oder weniger POSIX-Konformität, aber sind heute noch sehr stark Build-Time-Defined und eignen sich deshalb nicht ganz so gut für serviceorientierte Architektur. Gut, dann würde ich hier Schluss machen, aber ich stehe gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung. Machen wir einfach draußen auf dem Flur weiter. Wer gerne Kontakte möchte, Praktika oder ja, gerne zu mir kommen. Wir stellen Softwerker ein, en masse. Ja.